Ja, von meiner Seite erstmal einen guten Morgen. Schön, dass ihr an unserem Gottesdienst teilnehmt, alle, die ihr hier seid. Auch schön, die ihr von zu Hause aus live den Gottesdienst verfolgt. Ich möchte mich heute mit einem Thema befassen, das mir eigentlich ja, schon länger am Herzen liegt. Doch bevor ich zu diesem Thema komme, lasst mich erst kurz über etwas anderes reden. Schon, ich war eigentlich bis gestern relativ unschlüssig, ob ich dieses Thema für die heutige Predigt wirklich verwenden soll. Oder ob das aktuelle Zeitgeschehen, also der Krieg in Europa, nicht ein viel wichtigeres Thema wäre. Vermutlich geht es mir hier, wie vielen anderen auch, die täglich neuen Meldungen aus der Ukraine nehmen einen Großteil unserer Gedanken ein und machen es uns nicht einfach, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Vermutlich hat keiner mehr damit gerechnet, dass wir nochmals einen Krieg in Europa sehen werden. Wobei, es ist eigentlich, und das wissen vielleicht nicht mehr alle, aber es ist gar nicht mal so lange her, nämlich nur etwas mehr als 20 Jahre, dass wir den letzten Krieg in Europa hatten. Ich rede hier von den sogenannten Balkan- oder auch Jugoslawienkriegen. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich die Bilder aus der Ukraine sehe. Wenn ich mit ansehen muss, wie Familien getrennt werden, Frauen von ihren Männern, Kinder von ihren Vätern. Wenn ich die Angst und Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen sehe, wenn ich die Zahlen der Toten und Verletzten höre und mit ansehen muss, wie Millionen Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen. Und ich frage mich ganz ehrlich auch, wie soll die restliche Welt darauf reagieren? Was kann getan werden? Die Regierungen in Europa haben sich dafür entschieden, einerseits durch Waffenlieferungen an die Ukraine, andererseits durch wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland auf das Geschehen zu reagieren. Ich möchte jetzt eigentlich nicht darauf eingehen, was ich von diesen Maßnahmen halte. Vielmehr möchte ich gleich noch auf die Auswirkungen des Krieges einsehen, die ich sehe. Aber zuerst möchte ich ein wenig Zeit geben, dass wir gemeinsam beten können. Herr, du siehst die Menschen in der Ukraine, du siehst das Leid, das dort im Moment geschieht. Du siehst ihre Hoffnungslosigkeit, du siehst ihre Angst, du siehst aber auch ihren Mut, für ihr Land einzustehen. Herr, ich möchte dich einfach bitten, beschütze du die Menschen, beschütze du die Familien, beschütze die Kinder. Hilf ihnen, dass sie diesen Krieg überstehen. Hilf ihnen, dass sie wieder ohne Angst leben können. Schenke du einfach ihnen die notwendige Kraft, aber schenke du auch das mag ich sagen, aber ich schenke dir auch wirklich vielleicht den Regierenden in Russland ein offenes Herz, dass sie erkennen, dass dieser Krieg kein Krieg ein Mittel ist, um irgendwelche Sachen zu lösen. Dass sie wirklich wieder zurückfinden zu einer Menschlichkeit. Wenn es in deinem Namen ist, dann Herr, deinem Willen, dann bitte ich dich auch für diesen Präsidenten in Russland, für Putin. Einfach, dass du wirklich hier ihm ein weiches Herz schenkst. Und wenn es nicht in deinem Willen ist, Herr, dann bitte ich dich einfach, dass wirklich aber diese Menschen, die jetzt unsagbares Leid ertragen müssen, dass sie unter deiner Gnade stehen, dass du bei ihnen bist, dass du sie beschützt, dass du ihnen hilfst und deine Kraft gibst, dass du ihnen deinen Frieden gibst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe gerade vorher gesagt, ja, was sehe ich eigentlich im Moment dort in der Ukraine? Oder was sehe ich eigentlich für Auswirkungen aufgrund dieses Krieges? Was ich im Moment sehe, sind eigentlich zwei Gruppen von Menschen. Wir haben einmal die Menschen aus der Ukraine, welche entweder zurzeit auf der Flucht sind oder vielleicht in ihrer Heimat ausharren, ohne ausreichende Versorgung. Das heißt, ohne ausreichende Nahrungsmittel, Wasser und Sonstiges. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier im Westen, dass wir hier als Christen vor allen Dingen zusammenstehen und helfen. Sei es durch entsprechende Spenden, die derzeit überall gesammelt werden, sei es, indem wir eine Möglichkeit finden, den Flüchtlingen, welche in Deutschland ankommen, entsprechende Hilfeleistung zu geben. Das ist einerseits, ja, auch etwas, was wir hier in der Gemeinde schon der Leitung besprochen haben, dass wir, was können wir tun, was können wir machen? Wir sind hier noch am Finden, was machbar ist, aber ich glaube, es ist nicht etwas, was nur eine Gemeinde in sich tun sollte, sondern was jeder Einzelne von uns tun kann. Aber neben dem ganzen Leid und neben diesen Menschen sehe ich tatsächlich auch die Menschen aus Russland. Und ich sehe auch hier ein Leid, welches nicht richtig ist. Leider kommt es in zunehmendem Maße auch hier in Deutschland zu Übergriffen auf russisch sprechende Personen, auf Lkw-Fahrer aus Russland, die hier gestrandet sind, auf alle die, denen man irgendwo ihre russische Heimat zuschreibt. Aber lasst mich ganz klar sagen, das ist nicht richtig. Ich kann die Angst, die Verzweiflung, auch den Wut über diesen Krieg von Menschen verstehen. Aber beides oder alles drei rechtfertigt nicht eine pauschale Verurteilung von Menschen einer Nation. Dieser Krieg ist nicht ein Krieg des russischen Volkes gegen die Ukraine, sondern ein Krieg eines korrupten Regimes und eines Despoten, welches die Macht in Russland in den Händen hält. Und selbst wenn es unter dem russischen Volk auch noch einige geben mag, die zu ihrem Präsidenten halten und seine Lügen glauben, gerade wir als Deutsche, wir sollten aus unserer eigenen Geschichte gelernt haben, dass durch entsprechende Propaganda und Desinformation Menschen leicht zu beeinflussen sind. Ich denke, für uns Christen sollte das klar sein, aber es ist erst wichtig, dass wir einschreiten, wenn wir so etwas mitbekommen, wenn Menschen wegen aus ihrer Nationalität diskriminiert werden. Das gebietet unsere Menschlichkeit. Und ja, wir werden vielleicht auch dann auf Widerstand stoßen, weil andere auf uns Christen nicht hören wollen. Aber das heißt, wenn wir nur den weltlichen teilnehmen, dann möchte ich einfach sagen, hey, wenn jemand darauf nicht hören wollt, dann erinnert ihn vielleicht auch einfach daran, was bei uns im Grundgesetz im Artikel 3 steht. Denn dort heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und ich denke, das ist für uns sehr wichtig, dass wir es einfach auch verstehen. Nicht jetzt nur, dass das hier im Grundgesetz steht, sondern für uns ist generell wichtig. Es darf nicht sein, dass mir Menschen für etwas verurteilen, wo andere tun. Es darf nicht sein, einen Menschen zu verurteilen, nur weil er in Russland geboren wurde, nur weil er Russisch spricht oder ähnliches. So schlimm dieser Krieg in der Ukraine ist, es ist nicht der Krieg der Menschen. Und das sollte auch uns immer wichtig sein. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen etwas vorab vor dem Predigtthema. Aber ich denke einfach, es hat die Zeit gezeigt, es ist wichtig und mir geht es auch so. Ich höre täglich Nachrichten und für mich ist einfach wichtig, dass wir über das sprechen. Aber ich glaube, ich komme jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich wollte, zu dem heutigen Thema. Und zwar der Titel der heutigen Predigt heißt Ich schwöre. Wahrscheinlich kennt jeder von euch den Bibelvers, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Lasst uns dazu einmal die entsprechende Bibelstelle lesen. Im Kapitel 5 des Matthäus-Evangeliums finden wir in den Versen 33 bis 37 hierzu folgende Aussagen Jesus. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist der Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja. und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wie beginnt hier Jesus? Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Hier bezieht sich Jesus auf eine Aussage aus dem Alten Testament. Im 3. Mose Kapitel 19 können wir im Vers 12 folgendes Gebot finden. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Es war also zu dieser Zeit im Alten Testament nicht generell falsch, einen Schwur zu tun. Die alten Israeliten sollten nur nicht falsch schwören. Doch warum nun die Aussage von Jesus oder das Gebot? Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Ich denke, das liegt, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, an dem Erfindungsreichtum des Menschen. Die Vielzahl der oft kreativen Eidesformeln führt zu unseligen gegenseitigen Überbietungen. Und das Einzige, was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Wahrheit lässt sich nicht steigern. Wahrer als wahr gibt es nicht. Wer von uns hat nicht schon, früher zumindest, ich habe ihn früher öfters gehört, ich weiß nicht, ob er heute noch so gebräuchlich ist, aber den Spruch gehört, Alter, ich schwöre dir. Und was kam meistens hinterher? Entweder eine Drohung oder eine Beleidigung. Oft aber auch nur irgendeine belanglose Aussage. Der Schwur, der hier verwendet wurde, diente also nur dazu, um der nachfolgenden Aussage Nachdruck zu verleihen, beziehungsweise wahrscheinlich um die eigene Wichtigkeit hervorzuheben. Und auch zur Zeit Jesus war es übrigens schon so. Auch da gab es bereits ein derart inflationäres Schwören. Und noch schlimmer, es wurde sogar festgelegt, welche Art von Eid verbindlich und welche unverbindlich ist. Lesen wir hierzu noch etwas weiter, Matthäus-Evangelium, und zwar Matthäus 23, die Verse 16 bis 22. Jesus spricht zu den Pharisäern. Wehe euch, ihr verblendeten Führer. Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber im Gold des Tempels schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Ihr verblendeten Toren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet ihr seid! Was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Wenn wir also mit dem betrachten, wie die Menschen mit dem Schwören umgegangen sind, dann ist zu verstehen, warum Jesus dem Schwören jeder Art Einhalt gebietet. Es geht jetzt also nicht mehr nur um den Meineid. Jede Art des Schwörens ist zu verurteilen, ob es sich um eine banale oder ernste Bekräftigungssommel handelt oder um ein mit List erdachtes Schlupfloch. Aber wie ist das nun in dieser Welt, in der wir leben? Hier geht es leider nicht ohne Eid, ohne Schwur. Ob es nun bei Gericht ist, ob es sich um den Beruf, zum Beispiel des Arztes oder um den Ministers, Politiker handelt, sie alle leisten einen Eid. Für die Welt reicht ein einfaches Ja nicht aus. obwohl wir dieses klare Gebot von Jesus haben, werden wir in dieser Welt also nicht darum herumkommen, auch einmal einen Eid oder Schwur abzulegen. Wir müssen hier unterscheiden zwischen der Gemeinde Jesu und dem nichtchristlichen Staat, in dem wir durch Gottes Ordnung leben. Der Staat braucht für die Rechtfertigung, oder für seine Rechtsfindung den Eid, weil er seine Tätigkeit in einer Welt der Lüge, in der gefallenen Menschheit ausüben muss. So wie Gott im Alten Testament den Israeliten den Eid erlaubte, so erlaubt er ihn dem Staat, um schlimmeres Unheil zu vermeiden. Selbst Jesus hat in seinem eigenen Prozess unter Eid ausgesagt. Hier lesen wir Matthäus 26, Vers 63 bis 64. Aber Jesus schwieg. Da sagte der Hohepriester zu ihm: Ich nehme dich nun vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Also müssen wir hier unterscheiden. Ja, Jesus möchte nicht, dass wir schwören, aber das bezieht er auf uns, auf seine Jünger, auf seine Gemeinde. Es wird aber immer in diesem Staat dieses Mittel des Schwurs, des Eid benötigt, weil im Menschen, es ist eine gefallene Menschheit, es wird immer Lügen geben. Und um das zu vermeiden, ist leider auch dieser Schwur noch nötig. Ich habe jetzt etwas, ich möchte vielleicht nicht ganz so politisch heute werden, aber ich habe auch hier noch etwas dazu zu sagen. Und denn ich denke einfach, wie ist das eigentlich mit unserer Regierung? Schauen wir uns doch einmal den Amtseid an, den Minister auf Bundes- oder Landesebene ablegen müssen. Der Amtseid in Artikel 56 des Grundgesetzes lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinem Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe, oder auch ohne den Zusatz möglich in unserer Regierung. Schaut, in der letzten Zeit habe ich mich ein paar Mal gefragt, ob das jeder, der diesen Eid abgelegt hat, ernst damit meint. Gerade der Teil und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, scheint mir immer wieder einmal vergessen zu werden. Wenn ich die letzten 2 Jahre nehme, dann kann ich verstehen, dass am Anfang dieser Corona-Pandemie Entscheidungen getroffen wurden, die vielleicht nicht immer richtig waren. Aber hier musste entschieden werden, ohne ein detailliertes Wissen zu haben. Doch im Laufe der Zeit wurde so viel erforscht und bekannt, dass man diese Entschuldigung nicht mehr gelten lassen kann. Ich weiß, wir sind und wir sind aufgefordert, auch als Christen, uns unserer Regierung unterzuordnen. Und was ich jetzt sage, soll auch nicht dafür gelten, dass ich nicht die Gesetze befolgen möchte oder ähnliches. Aber wenn ich mir meine Gedanken mache, habe ich einfach mit gewissen Entscheidungen, die innerhalb der Regierung oder innerhalb von einigen Leuten getroffen wurde, einfach etwas Probleme. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir sie auch einmal ansprechen dürfen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Impfpflicht. Und es ist egal, ob wir von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder der allgemeinen Impfpflicht reden. noch im September, noch eine Woche vor der Wahl, wurde von allen Politikern die klare Aussage getroffen, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben wird. Und dann, nur kurze Zeit nach der Wahl, sprachen sich praktisch alle für eine Impfpflicht aus. Ich hätte ja noch Verständnis, wenn dies aufgrund von geänderten Tatsachen geschehen wäre. Aber wenn als Begründung dafür die sogenannte niedrige Impfquote genommen wird, dann fehlt mir jedes Verständnis. Denn diese Impfquote war bereits im September bekannt und sie war dort nicht höher. Oder wie ist es denn mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Schaut, diese Impfpflicht wurde begründet, dass zum Beispiel die Bewohner von Pflegeeinrichtungen etc. geschützt werden müssen. Und ja, ich denke auch, ein berechtigter Grund. Aber das Problem liegt doch darin, dass diese Impfung, die wir zurzeit haben, nicht vor Ansteckung und damit auch nicht vor der Weitergabe des Virus schützt. Ja, selbst die dritte Impfung nur einen Schutz für eine begrenzte Zeit bietet. Es darum also nach meiner Meinung keinen triftigen Grund dafür gibt, warum wir Leute zu etwas zwingen sollen. Dörte, die Frau unseres Pastors, arbeitet selbst in diesem Beruf. Im Moment ist es einfach so, sie arbeitet dort und weiß tagtäglich fast nicht, was oder wann sie wieder zu arbeiten hat, weil der Dienstplan einfach aufgrund natürlich jetzt dieser Vorkommnisse immer wieder über den Haufen geschmissen wird, weil Leute fehlen, weil Leute, ja, auch Pfleger sich infiziert haben, zu Hause bleiben müssen, einfach krank sind. Aber wir wollen oder unser Staat möchte hier mit einem Zwang Leute zu etwas bringen, das vielleicht nicht alle möchten, das aber in meinen Augen auch nicht notwendig ist. Und ich glaube, es ist schlecht und ich halte es nicht, also wirklich auch für sehr schwierig, einen Beruf bzw. Personen, die einen Beruf ausüben, der mehr gebraucht wird als denn je, zu etwas zu zwingen. Zu etwas zu zwingen, was nicht, in meinen Augen nicht nötig ist. Und damit tatsächlich nicht nur jetzt die Berufstätigen zu treffen, sondern all die Personen, all die alten Leute, all die pflegebedürftigen Leute, die davon abhängig sind, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert. Ein anderes Beispiel, die praktizierte 3G-Regel. Nicht geimpfte Menschen müssen mit einem Test nachweisen, dass sie gesund sind, während Geimpfte das nicht notwendig haben, obwohl sie gleichermaßen infiziert sein können. Wisst ihr, im Eid heißt es Gerechtigkeit gegen jedermann. Ich selbst bin geimpft, ich habe mich dafür entschieden, ja. Aber ich möchte nicht sehen, dass Menschen, die sich aus irgendeinem Grunde gegen diese Impfung entschieden haben, hier in Deutschland schlechter behandelt werden als ich. Ich möchte nicht sehen, dass wir eine Spaltung in Deutschland erleben, dass nicht mehr wirklich das geübt wird, Gerechtigkeit gegen jedermann. Und es geht mir eigentlich gar nicht darum, jetzt unsere Regierung hier schlecht zu machen oder zum Ungehorsam aufzurufen. Aber ich möchte unsere Regierung einfach bitten, sich der Wahrheit zu stellen und endlich die Menschen in unserem Land ihre Freiheit zurückzugeben. Sehr oft wurde Diskussion geführt, warum es in anderen europäischen Ländern funktioniert, warum das die Freiheit zurückgegeben da werden kann. Da wurde zum Beispiel sehr oft auch Dänemark als Beispiel genommen. Und die Aussage, die ja ich immer, wenn ich unsere Politiker gehört habe, kam, ja, Dänemark ist das möglich, aber dort ist die Impfquote auch höher. Auch das mag stimmen, dass die Impfquote höher ist. Nur woran liegt das? Ich glaube einfach, es wird Zeit, dass hier wieder verstanden wird, eine Regierung kann viel erreichen, wenn die Leute zu ihr Vertrauen haben. Aber nur mit der Wahrheit kann man Vertrauen erlangen. Ich hoffe, es war jetzt wieder nicht ganz zu sehr politisch, aber das ist etwas, was mich halt auch tatsächlich in letzter Zeit immer mehr beschäftigt. Weil ich einfach sehe, dass in meinen Augen eine Ungerechtigkeit stattfindet. Doch lasst uns vielleicht nochmal zurückkommen auf die Bibelstelle, mit der ich angefangen habe. Auf das Gebot, du sollst nicht schwören. Jesus fasst seine Ausführungen über das Schwören sehr einfach für uns zusammen. Denn wie endet diese Bibelstelle? Mit euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Der Rest ist vom Bösen. Das heißt, nichts dazwischen und nichts darüber hinaus. Jeder Schwur entwertet das einfache Ja. Es braucht also nicht mehr als ein einfaches Ja oder Nein. Jesus möchte nicht, dass wir uns winden und drehen und herausreden. So klar, wie der Vater im Himmel ist, so klar sollen auch wir sein, wenn wir Jesus folgen. Jesus will Menschen, die verlässlich sind. So wie Gott der Inbegriff von Treue und Verlässlichkeit ist. Und ja, diese Klarheit braucht mitunter auch Mut. Es ist vielleicht nicht immer ganz einfach für uns, wirklich Ja zu sagen zu etwas und dazu zu stehen oder Nein zu sagen. Es gibt so viele Aspekte, die rund um uns sind, die uns beeinflussen können. Jedem die Wahrheit zu sagen, ist nicht immer das Einfachste. Ich weiß es selber von mir, es ist immer so, also ich war zum Beispiel auch, wo ich die Predigt geschrieben habe, wie drücke ich mich am besten aus? Wie drücke ich mich aus, dass ja, es vielleicht auch nicht zu hart klingt, was ich sage oder ähnliches. Und so geht es uns doch in jeder Beziehung. So geht es in unsere Beziehungen untereinander. Wenn wir einem Freund, einem Bruder, einer Schwester etwas sagen wollen, wie sagen wir es? Wie sagen wir es, ohne dass sie, er es falsch versteht? Haben wir das Recht, das anzusprechen und so weiter? Aber ich glaube, das ist ein Teil, der gerade in unser Leben, in unser christliches Leben, in das Leben der Gemeinde gehört. Nämlich ein Ja sei ein Ja und ein Nein sei ein Nein. Wir sollen die Wahrheit sagen. Wir sollen klar sein mit unseren Aussagen. Wir sollen verlässlich sein mit dem, was wir sagen. Es braucht nicht mehr und nicht weniger, als dass wir diese zwei kleinen Wörter tatsächlich ernst meinen. Amen.